Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast ist ein ganz besonders sinnlicher Mensch. Ein Schauspieler, der auch eine sehr innige Beziehung zur Musik hat. Lange war er am Berliner Ensemble. Berühmt aber wurde er vor allem mit vielen Filmen. Von Ludwig II. Über die Kudamm-Serie im ZDF bis hin zu Babylon Berlin im Ersten, Narziss und Goldmund im Kino und vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen, Sabine Tambrea.
Guten Morgen, hallo.
Ihre Figuren reichen so vom melancholischen König bis zum SS-Mann. Kann man sagen, die etwas abgründigen Rollen haben Sie am liebsten?
Ja, vor allem die vielschichtigen Rollen. Mich interessiert immer, wenn man nicht auf den ersten Blick alles greifen kann und auch mal sich auf die Suche begeben kann und überrascht wird von Seiten, die in einer Figur drinstecken, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar sind.
Lehnen Sie dann viele Drehbücher ab, die so langweilig und nicht vielschichtig genug sind?
Ich arbeite viel zu gerne, um zu viel abzusagen, und so viele Angebote kriege ich auch nicht. Deshalb manchmal kann man auch selber gucken, was steckt in der Figur drin, was vielleicht noch nicht geschrieben ist. Ich sage relativ wenig ab. Ich arbeite einfach zu gerne dafür.
Und jetzt versucht Sabine Tambrea etwas ganz Neues. Sein erster Roman ist kürzlich erschienen. Ja. Auch darüber reden wir bis 12.
HR1, genau meins.
Die große Frage, was wäre bloß aus mir geworden, die stellt sich jeder mal im Leben. Aber bei Sabine Tambrea, da drängt sie sich ganz besonders auf. Geboren in Rumänien, seine Eltern sind Orchestermusiker. Und eines Tages ist sein Vater nicht von einer Konzertreise aus Österreich zurückgekehrt, sondern hat sich abgesetzt und ist im Westen geblieben. Was wäre wohl aus Ihrem Leben geworden, wenn Ihr Vater diesen Schritt damals nicht gewagt hätte? Diese Frage haben Sie sich bestimmt mal gestellt.
Oh ja, und ich bin jedes Mal dankbar, dass er es gewagt hat, wenn ich sehe, was ich erleben darf, was für tolle Menschen ich kennengelernt habe auf meinem Weg hier in Deutschland. Und ja, wäre er da geblieben, wir hätten wahrscheinlich weiter als Familie gelitten unter Ceausescu, unter dem Diktator. Ich kann es mir gar nicht ausmalen, ich will es mir nicht ausmalen. Weil
Ihre Familie hat konkret gelitten unter der Diktatur, wie sah das aus?
Ja, mein Großvater war zum Beispiel schon vor Ceausescu politischer Gefangener, weil er einen Freund bei sich hat übernachten lassen, ohne zu wissen, dass er politisch Gesuchter ist. Und daraufhin kam mein Opa 4 Jahre lang ins Gefängnis, hat im Steinbruch arbeiten müssen. Und mein Opa hat nie offen darüber geredet, er hat mir aber sein Tagebuch vererbt, das ich nach seinem Tod gelesen habe. Und er hat meinen Vater bekräftigt, verlass dieses Land, such die Freiheit, versuch meiner Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen und ihren Kindern. Das war einfach dieser Wink, der schon von meinem Opa kam und den mein Vater dann umgesetzt hat.
So ist Ihr Vater dann zuerst geflohen, ja, ohne die Familie. Auch gewagt. Ich meine, war denn klar, dass Sie nachreisen durften?
Nein, zumal sie haben nur sehr vage darüber gesprochen, das Land gemeinsam zu verlassen. Und mein Vater hat es dann umgesetzt, vor allem aber auch, um meine Mutter nicht zu gefährden, weil die Securitate sie verhört hat. Und hätte sie irgendwas gewusst oder wohin oder weitere Informationen, dann wäre das ganz anders ausgegangen.
Im Rahmen der Familienzusammenführung durften Sie dann ein paar Jahre später auch ausreisen. Ihre Eltern fanden eine Stelle in einem Orchester erst in Mahl, dann in Hagen. Wie schnell haben Sie sich dann integriert?
Ich kann gar nicht anders denken als hier in Deutschland. Das sind die ersten Erinnerungen, die ich habe.
Sie waren 3, glaube ich, ne? Also an Rumänien.
Genau, keine aktive 2,5, 3. Ja. Mhm. Also ich wurde absolut hier sozialisiert, habe mit meinen Eltern Rumänisch gelernt und gesprochen. Und wir sind dann nach dem Tod Ceausescus auch wieder nach Rumänien gefahren und haben die Verwandten besucht. So bin ich zweisprachig aufgewachsen.
Sabine Tambrea über seine Kindheit. Eigentlich hätte Sabine Tambrea Profimusiker werden sollen, genau wie seine Eltern und seine Schwester. Aber es kam anders, zum Glück für alle, yep, Kinofreunde, kann man heute sagen. Also sie hatten als Kind Geigenunterricht. Sie haben mehrmals den Wettbewerb Jugend musiziert gewonnen. Sie hätten das schaffen können. Was hat sie davon abgehalten, Profimusiker zu werden?
Der Spaß. Der hat Spaß gefehlt.
Es hat mir einen Spaß gemacht.
Nein. Also natürlich ist es wunderschön und die Musik ist mir als Sprache geblieben. Aber das war so furchtbar einsam, irgendwie 4 Stunden am Tag alleine im Zimmer zu üben. Und wenn du irgendwie beim Vorspiel dann zu aufgeregt bist und der Finger ist zu weit nach links, dann ist das ein Defizit als Musiker. Ergo bist du nicht gut. Und das war mir irgendwie so viel Druck, das hat keinen Spaß gemacht. Die Aufregung kam noch dazu, Lampenfieber und so weiter.
Als Musiker hatten Sie Lampenfieber?
Ja, furchtbar.
Und als Schauspieler nicht?
Nee, gar nicht.
Aber das verstehe ich nicht. Warum denn nicht?
Weil ich autonom als ganzes Instrument auf der Bühne stehe und nicht abhängig bin von einem Stück Holz.
Ja, aber ein Texthänger auf der Bühne ist doch genauso furchtbar, oder?
Ja, klar, man muss es genießen können, auch den Angstschweiß, wenn man mal Text vergisst, aber es wird für die Zuschauer ja zum Teil einer Figur und nicht zu einem Defizit als Schauspieler.
Sie genießen Ihre Texthänger? Das
oh ja, da hatte ich so ein Spiel mit meiner Soufflöse am BE. Ich habe gesagt, ich verbiete dir, mir Text vorzusagen, auch wenn ich hänge.
Ja, dann können Sie die Frau nach Hause schicken. Das ist doch Ihr Job.
Es gibt ja noch andere Kollegen. Aber das war total der Spaß, weil irgendwie fällt einem immer der Text ein.
Und dann saß die Soufflöse da und sie haben
gestammelt. Hat mich angelächelt und einfach
nichts gemacht. Okay. Sie haben lange am Berliner Ensemble mit Klaus Peimann gearbeitet. Der kam nicht mal auf die Idee zu sagen, ach, da bauen wir noch eine Geige mit ein.
Ja, ganz oft.
Und wie war das?
Sehr damit geärgert. Ich war wieder 8 Jahre alt und furchtbar aufgeregt.
Tatsächlich. Ja. Ohne Geige auf der Bühne souverän, mit Geige ein nervöses kleines Kind.
Absolut.
Schon sehr skurril, oder?
Ja. Ich habe gelernt, damit umzugehen.
Die erste Hauptrolle im Kino war Ludwig II. Da haben Sie sich im Casting gegen 360 Konkurrenten durchgesetzt. Und das sogar mit einer kleinen Notlüge.
Ja, die haben mich gefragt, ob ich reiten kann. Und ich habe gesagt, ja, ich kann reiten, ich muss es nur noch lernen. Und das habe ich dann gemacht.
Das
und
ist dann ja geradezu.
Wurde gedreht.
Okay. Das hat man Ihnen dann abgegeben. Also ich habe den Film gesehen, da reiten Sie ganz hervorragend.
Vielen Dank.
Oder ist das alles gedoubelt?
Ja, gelernt.
Nein, das
ich habe es ja gesagt.
Doch, oder?
Ja.
Wie wichtig war diese erste große Kinorolle für Sie?
Naja, das war überhaupt der erste Schritt in diese Branche, die mich seitdem genauso glücklich wie wahnsinnig macht. Also das ist der Haupteingang gewesen für mich. Vorher gab es immer Absagen. Es hieß, du bist zu groß, die Kollegen sind viel zu klein. Bei Ludwig II wurde zum ersten Mal nach einem Schauspieler über 1,90 gesucht. Und ich wusste, das ist meine einzige Chance. Wenn ich es jetzt schaffe, dann vielleicht habe ich Glück.
Sabine Trambrea in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Sabine Trambrea. Also sollte das Märchen mit den 7 Zwergen mal neu verfilmt werden, hätte er im Casting schlechte Karten. 1,94 Meter, da hilft dann auch keine Notlüge mehr.
Ja, mal gucken.
Also ernsthaft, ist die Körpergröße wirklich ein Problem bei Castings dann manchmal bei der Besetzung?
Ja, manchmal. Es ist auch unangenehm, einem Schauspieler abzusagen, vielleicht weil schon ein anderer feststeht oder weil bevorzugt von Anfang an ein anderer Schauspieler feststand und man bringt halt so ein bisschen Kanonenfutter mit ins Casting. Also das
gibt's öfter
ich,
mal. Ja?
Habe ich auch schon öfter erlebt.
Hätten wir uns nicht längst schon für den und den entschieden, wärst du der Beste gewesen oder so. Blöde Ausreden kommen dann.
Ja, und es ist manchmal unangenehm zu sagen, nee, wir sehen dich einfach nicht in der Rolle und dann sucht man sich sowas wie, du bist zu groß oder keine Ahnung.
Das kann man nicht ändern.
Okay. Da kann man wirklich nichts
ändern. Ich meine, bei Ludwig II. Spielen Sie mit Tom Schilling, der wirkt wirklich wie ein Zwerg neben Ihnen.
Tom ist innerlich ein Riese, aber ja, ja, ich kann es nicht anders sagen, er ist kleiner als ich.
Jetzt kommt der erste Musikwunsch. Wir spielen Coldplay für Sie mit Arabesque. Warum dieser Titel?
Weil alle Coldplay hassen.
Ist das so? Warum das?
Nee, das ist so ein Running Gag, merke ich mit Lach.
Coldplay für Sabine Trambrea. Als Schauspieler hat er schon viele große Erfolge gefeiert. Jetzt legt Sabine Trambrea seinen ersten Roman vor. Nachtleben heißt er. Mhm. Es ist die Liebesgeschichte von Anna und Anno, die wie perfekt füreinander geschaffen sind. Ich meine, in vielen Liebesgeschichten bekommt das Glück ja dann irgendwann seine Risse. Mhm. Es gibt Konflikte, Seitensprünge und so weiter. Was reizt Sie jetzt an einer Geschichte einer perfekten Liebe?
Tja, das findet das Buch heraus. Es geht nämlich darum, dass die beiden so füreinander geschaffen sind, dass sie gar nicht mehr ohne einander leben wollen. Und da schaue ich dann, was sind eigentlich die Aufgaben, die dann noch auf ein Paar warten. So die Überschrift des Ganzen ist, dass die beiden am liebsten irgendwann sterben wollen, ohne dass einer von beiden übrig bleibt. Das heißt zur gleichen Zeit. Und das Schicksal hat es leider anders für sie vorgesehen. Einer von beiden muss gehen und das Buch begleitet ja die beiden auf dieser Reise, auf der sie trotzdem schaffen, das Leben, das sie sich versprochen haben, weiterzuführen.
Mhm. Bei einem prominenten Autor sucht man natürlich reflexartig danach, wo sind jetzt hier vielleicht autobiografische Züge in der
Geschichte?
Ja,
da kann man lange suchen.
Ja, wollte ich gerade sagen, auf den ersten Blick findet man die nicht.
Nein.
Also Sie sind nicht Anno.
Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Natürlich gibt es lustige Situationen in meinem Leben, die ich verarbeitet habe, aber man kann da keine Rückschlüsse ziehen. Ich habe vieles wie durch ein Prisma betrachtet und einige Eigenschaften von Menschen auf mehrere Figuren verteilt oder so. Ja, also es ist keine Rückführung möglich.
Es beginnt mit Partyszene, Drogen, Problemen und so weiter. Das haben Sie sich alles angelesen, natürlich.
Ja, selbstverständlich. Was denken Sie denn?
Ja, gut. Oder, aber Sie teilen, kann man so sagen, Sie teilen die Gefühle und die Gedanken von Anor. Da sind wir dem schon näher wahrscheinlich, oder?
Ich teile viele Gefühle und Gedanken. Genauso teile ich aber ganz viele gar nicht. Also es gibt ja auch hier Holocaust-Leugner in diesem Buch. Es gibt ja auch Leute, die gerne sehen wollen, dass die Erde eine Scheibe ist. Das teile ich genauso wenig. Deshalb ist es mehr so ein Spiegelbild unserer gesamten Gesellschaft, das ich da versuche zu zeichnen. Einer ja auch orientierungslosen Jugend, die zwischen Social Media und Fake News irgendwie trotzdem versucht, den großen Sinn im Leben zu finden. Und die beiden haben das Glück, das zu finden.
6 Jahre haben Sie dran gearbeitet, rausgekommen 172 Seiten, also rein rechnerisch sind das ja, 2 Wochen pro Seite.
Ja.
Ich weiß, es ist jetzt eine Schwachsinnsrechnung, aber...
Ich war sehr bemüht.
Also haben Sie sich gequält mit jedem Satz?
Ja, und nicht nur einmal. Es gibt keinen Satz, der nicht mindestens 20 Mal umgedreht wurde, damit es für mich passt. Und Musikalität ist für mich von ganz großer Wichtigkeit. Und auch wenn man als Leserin stolpert über Formulierungen oder über Satzaufbau, so hat es für mich einen Sinn, weil es eine Musikalität reinbringt, manchmal Geschwindigkeit rausnimmt beim Lesen, sodass man auch Zeit hat, irgendwie zu überlegen, was heißt denn der Satz jetzt eigentlich? Und ja, Sie haben recht, das ist wenig Seiten für sehr viel Zeit, aber ich...
Sie haben in den 6 Jahren ja auch noch anderes gemacht.
Also ja, ja,
die Stunden
noch
müssen wir jetzt nicht ausrechnen.
Stimmt, ja, ich habe ja noch einen Hauptberuf.
Ja. Ja, gut, also man muss sich schon noch Zeit nehmen beim Lesen. Also es ist komplex erzählt, die Geschichte springt hin und her, ein paar Stellen wiederholen sich dann sogar, erst bewundert man sich. Hm. Ist Ihr Lektor manchmal ein bisschen verzweifelt?
Nein.
Nein?
Nee, die haben gesagt, das ist irgendwie seltsam, hatte ich so noch nicht.
Okay.
Aber dann... war ich sehr glücklich, weil sie haben auch so eine Faszination dafür entwickelt und wollten dann, wie ich auch, gar nicht mehr aufhören, dran zu arbeiten. Und wir haben wirklich fast schon den Drucktermin bis aufs Äußerste ausgereizt, damit es noch pünktlich im Buchladen liegt. Aber wir haben bis zum bitteren Ende dran gearbeitet.
Letztlich geht es darum, die Liebe ist universell. Sie endet nicht mit dem Tod. Ist es vielleicht auch deshalb so komplex geschrieben, damit es ja nicht kitschig werden kann bei so einer Liebesgeschichte?
Nee, man kann auch simpel schreiben, ohne kitschig zu werden. Für mich war es wichtig, weil es geht auch in die Unterwelt und in die Nachwelt und es kommt eine Gottesfigur, die Zugang zu allen denkbaren Informationen hat. Diese Komplexität war mir wichtig zu zeigen, auch wenn man nicht alles begreift beim ersten Mal lesen. So macht es doch alles einen Sinn und man kann sich als Leser das raussuchen, was einen interessiert und sich selbst seine eigene Nachtleben-Geschichte im Kopf zusammenbauen.
Der HR1 Talk und jetzt haben wir einen Überraschungsgast am Telefon, den Sie schon ganz lange kennen. Das Telefon klingelt gerade in der Nähe von Darmstadt. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Ja, schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen.
Ja,
ja, hallo.
Sabines große Schwester, Alina.
Ach, richtig.
Ja, servus, Alina.
Ja, das schön, ist ja schön, dass ich keine Tipps mehr geben muss, damit du mich erkennst. Sehr
das
gut.
Ist ja toll.
Alina Amoros-Tambrea, Dozentin für Violine und sie organisiert zum Beispiel die Reihe Kammerkonzert Darmstadt. Schön, dass Sie am Telefon sind. Sie sind 5 Jahre älter als Sabine. Wie war der Kleine so als Bub?
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir hatten eine ziemlich gute Beziehung. Also
ja, muss ich auch sagen.
Natürlich gab es
und er wird nicht rot.
Explosionen und Beißattacken und so weiter zwischen uns. Aber wir haben uns ziemlich gut verstanden als Kinder. Also wir hatten ein gutes Verhältnis und das ist nach wie vor glücklicherweise so geblieben.
Ja. Aber ich meine, 5 Jahre Altersunterschied ist bei Kindern ja recht viel. Sie hatten ein inniges Verhältnis oder hat er nicht manchmal dann doch genervt?
Bestimmt.
Der kleine Bruder muss ja manchmal nerven, oder nicht?
Natürlich, anders geht's ja auch gar nicht.
Nein, aber das Gute war, 5 Jahre sind lang genug, dass man so weit auseinander liegt, dass man das wieder liebevoll betrachten kann. Also Alina meine Kindlichkeit und ich ihre Erwachsenheit zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und deshalb war das genau der richtige Altersunterschied.
Haben Sie Ihre große Schwester bewundert?
Aber natürlich.
Für was dann zum Beispiel?
Für alles.
Okay.
Sie hat mein Denken absolut geprägt zu der Zeit. Ich liebe Alina und bin immer noch sprachlos, dass du dran bist. Und freue mich, dass wir uns bald sehen.
Also Sabine, haben wir schon erwähnt, hat mehrmals den Wettbewerb Jugend musiziert gewonnen. Sie sind ja eine völlig musikalische Familie, alles Profimusiker. Wie war das bei ihm? War er ein Wunderkind auch, weil er so talentiert war oder einfach auch sehr ehrgeizig?
Faul,
also
sagt
er jetzt. War schon sehr talentiert, aber bei ihm hat sich das etwas anders gezeigt als bei mir, weil ich habe mich eben auf diese eine Sache, auf die Musik konzentriert und er hatte ganz viele andere Talente. Also das, angefangen beim Komponieren, beim Fotografieren, bei eben auch sehr künstlerischen Hobbys, die er hatte. Und er hatte auch, viele Träume. Früher hat zum Beispiel auch Dirigierunterricht gehabt, eine Zeit lang. Mhm. Und er sagte dann zu mir, weißt du was, Alina, wenn ich groß bin, dann werde ich Dirigent und dann werde ich dich einladen und dann können wir zusammen auf der Bühne stehen und Musik machen. Und das war wahnsinnig süß. Also das bleibt natürlich sehr im Gedächtnis haften.
Ja, wir hatten das dann anders. Alina hat mit etwa das im Trio gespielt und ich und meine Frau haben die Schumann-Briefe gelesen.
Genau.
Und das war unsere Form, wie wir auf die Bühne gefunden haben dann.
Zu seinem Geburtstag haben Sie ihm einen Weckruf geschrieben. Verraten Sie uns, was da drin stand?
Ich habe es noch im Kopf. 14 Jahre ist der Jung, war auf dem Umschlag. Und dann drin auf der Karte stand, liebes Brüderchen, es ist Zeit aufzuwachen. Mach was aus deinem Leben, du hast die Voraussetzungen. Unterschrieben mit deine Schwester.
Ja, so war das gemeint.
Brauchte er diesen Weckruf damals?
Ich glaube, das schien mir also ganz normal zu sein, weil für mich, als ich 14 Jahre alt war, eigentlich schon sehr klar war, welchen Weg ich gehen wollte. Deswegen dachte ich, ich probiere es mal bei ihm auch aus.
Nein, es war ganz wichtig für mich. Auch wenn ich dachte, hä, was will sie jetzt von mir, hatte ich trotzdem diesen Respekt vor ihr. Und ich dachte mir, wenn sie meint, mir das sagen zu müssen, dann hat es einen Grund. Und ich überlege mir jetzt, was sie damit meint.
Und was hat dieser Weckruf dann in Ihnen bewirkt?
Naja, dass du dir wirklich ernsthaft die Frage stellst, was ist dein Lebensinhalt? Was möchtest du, dass dein Lebensinhalt ist? Und auch wenn ich es nicht beantworten konnte, so habe ich dadurch gelernt, zumindest auf die Suche zu gehen.
War das für Sie eine schwierige Entscheidung zu sagen, ich will eben nicht Musiker werden wie meine Eltern und wie meine große Schwester?
Ja, man verlässt nämlich den Kompetenzbereich seiner Familie. Und wenn man Fragen hat im Schauspielerberuf, dann kann die Familie zwar versuchen, es zu beantworten, aber nicht aus Erfahrungen heraus. Und deshalb war es schon schwer, weil auch Erwartungen irgendwie im Raum standen, dass man in die Richtung geht.
Alina, herzlichen Dank, dass Sie sich eingeschaltet haben in unser kurzes Gespräch.
Ja, danke.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls und wünsche Ihnen noch ein schönes Gespräch weiterhin.
Danke.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
HR1 Talk.
Sabine Tambrea ist unser Gast heute, der es tatsächlich auch schon fertiggebracht hat, abends in Berlin Theater zu spielen und tagsüber in Tschechien einen Film zu drehen. Wie geht das denn?
Tja, mit einem sehr netten Chauffeur, den mir der Intendant Klaus Beimann zur Seite gestellt hat. Ich habe Was ihr wollt gespielt, Doppelrolle Viola Sebastian in der Inszenierung von Kati Thalbach und musste dann ganz dringend rüber nach Tschechien, nach Prag, wo sie das KZ nachgebaut haben, Buchenwald für Nackt unter Wölfen, wo ich dann am nächsten Morgen als Untersturmführer vor einer riesigen Menge Leute stehen musste und sagen, Mützen auf, Mützen ab. Das war eine völlig verrückte Erfahrung, also wirklich absurd.
Also einmal rein stressmäßig, denke ich mal, im Auto schlafen, auf der Bühne hochkonzentriert arbeiten.
Ja.
Aber dann stelle ich mir das natürlich auch mental sehr schwierig vor, oder?
Ja, ich kann das gar nicht beschreiben, weil es auch noch in anderer Hinsicht absurd war, das Ganze. Wir kamen zum Set und da hast du dieses KZ aufgebaut und du hast Komparsen von einer Komparsenagentur für sehr, sehr, ich will nicht sagen unterernährte, aber für sehr dünne Menschen. Mhm. Und du kommst wirklich in dieses Filmset und du merkst, okay, hier irgendwie kriege ich das nicht mehr zusammen. Also die Grenzen verschwimmen.
Ja.
Und das war wirklich eine verstörende Erfahrung einfach. Und dann abends wieder zurück, um wieder Theater zu spielen, weil ich zu der Zeit noch fest war.
Ach, du Schatz. Sie sind schon ein Arbeitstier, oder?
Ja.
Als nächstes kommt der HR1-Fragebogen. Den empfinden Sie hoffentlich nicht als Arbeit.
Nein.
Alle jungen Talente, die davon träumen, einen Platz an der Schauspielschule zu bekommen, können jetzt mal gut zuhören. Selbst Sabine Tambrea wurde abgelehnt. Nicht einmal, zweimal, dreimal, sechsmal. Viele denken nach dem dritten Mal wirklich, ich bin jetzt unfähig. Warum sind Sie am Ball geblieben?
Weil ich nichts dafür kann, dass die Lehrkräfte mein Potenzial nicht erkannt haben. Ich wusste, ich will das. Und ich mache so lange weiter, bis irgendein Hanswurst jetzt endlich mal sieht, dass ich hier an diese Schauspielschule gehöre.
So viel Selbstbewusstsein muss man erstmal haben.
Nein, es ist einfach, man trifft diese Entscheidung und man übernimmt ja dafür eine Verantwortung für sein eigenes Leben. Also es war für mich klar, das ist mein Weg und ich schaffe es entweder mit Schauspielschule oder ohne. Aber ich würde es gerne mitschaffen.
Im siebten Anlauf bekam er dann den Platz in Berlin. Ernst Busch, sehr renommiert. Heute ist er sehr erfolgreich und dazu gehört eben auch, dass man irgendwann den HR1-Fragebogen ausfüllt.
Juhu! Endlich!
Mein schönstes Privileg als Schauspieler ist?
Arbeiten zu dürfen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ja, je nachdem, in welchen Laden man geht. Aber so ein Euro.
Zuletzt geklaut habe ich.
Ideen. Bei der Arbeit, bestimmt.
Sehr geschickte Antwort. Kinder.
Wunderbar.
Möchten Sie welche haben?
Wie es kommt, aber ja, ich wäre gerne Papa irgendwann. Ich habe ja auch schon zwei Katzen, deshalb.
Mein Lieblingsessen.
Pizza Salami.
Am meisten auf die Palme bringt mich?
Dummheit.
Glück bedeutet für mich?
Erfüllung. Aber muss ich in einem Wort antworten?
Wie
oder?
Sie wollen.
Glück bedeutet für mich, naja, es ist so die Mischung zwischen Gesundheit, beruflicher Erfüllung und Freunde/Beziehung.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie andauernd gefährdet ist, unterwandert zu werden. Und da müssen wir aufpassen.
Bereut habe ich.
Nichts.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
Mal wieder mit meiner Frau.
Ist schon selten, ja.
Ja, momentan ja.
Mein größter Flop war?
Größter Flop war. Das Gute ist, es gibt kein Videomaterial mehr davon. In keiner Mediathek. Deshalb muss ich es gar nicht sagen.
Sehr schön. Der Glaube.
Ja, der Glaube. Wird behandelt im Kapitel Unendlichkeit in meinem Roman.
Ich habe Angst vor?
Das ist eine gute Frage. Ich habe Angst vor vielem, aber ich lasse mich nicht dadurch entmutigen, sondern eher noch motivierter dagegen ankämpfen.
Treue.
Ist Loyalität und ist für mich die Grundlage.
Gustav Mahler.
Meine Liebe.
Oh, da sind Sie nicht monogam sozusagen.
Mahler darf man. Das ist okay. Also, das ist erlaubt. Ich schlafe ja nicht mit ihm, ich höre ihn nur.
Okay. In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Ich glaube, gerade unten rechts stehen meine PlayStation-Spiele.
Werden Sie jetzt ein bisschen rot?
Ja. Wieso?
Aber PlayStation-Spiele sind ja okay, ne?
Ja, ja.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Sabine Tambrea. Vielen Dank. Sabine Tambrea scheint wirklich ein Multitalent zu sein. Schauspieler, Musiker, Komponist, Schriftsteller. Was können Sie eigentlich nicht, also so gar nicht?
Kochen.
Kochen?
Ja, ich mache ja alles so, dass ich ganz viel nehme, was mir Spaß macht. Klänge und Wörter und das werfe ich zusammen und das funktioniert beim Kochen nicht. Weil ich dann auch gerne so eine Geschmacksexplosion zusammenkochen möchte. Und das ist dann irgendwann einfach zu viel und schmeckt nach gar nichts mehr.
Zu viel Salz, oder?
Alles, zu viel alles.
Ihre Frau kocht oder Sie gehen jeden Tag essen?
Meine Frau kocht fantastisch und wir gehen aber auch gerne die Gastronomie unterstützen, ja.
Sie komponieren selbst eigene Stücke. Im Film Narziss und Goldmund wurde zum Beispiel auch einiges davon verwendet. Mhm. Aber auch manchmal einfach nur so zum Spaß?
Ja, das ist für mich super in der Vorbereitung, wenn man versucht, ein Gefühl, das nicht durch Worte wiedergegeben werden kann, einfach in Musik zu packen. Und da ist es sofort ganz leicht, irgendeine Atmosphäre zu erschaffen oder einfach so um die Ecke, nicht so greifbar wie durch Worte zu beschreiben.
Also man muss ja als Schauspieler sehr viel warten, bis das Set soweit ist. Und dann hören Sie Musik, die Sie selbst komponiert haben zum Teil?
Ja, um mich emotional auf Temperatur zu bringen. Mhm. Aber am Set mache ich meistens Fotos. Also die Vorbereitung ist da für mich schon abgeschlossen, wenn ich am Set stehe.
Sie schenken den Crewmitgliedern Schwarz-Weiß-Porträts?
Ja, ich versuche von allen Teammitgliedern ein Foto zu machen, ohne dass sie es merken. Deshalb lauere ich immer mit dem Teleobjektiv hinter irgendwelchen Kamerastativen. Und irgendwann sind Wahnsinn. Sie auch nicht mehr irritiert, was der Kollege da macht.
Und Gerüche haben für sie eine wichtige Funktion.
Ja, also jeder kennt es ja, was ein Duft für eine Macht haben kann, wenn er nach langer Zeit wieder an einem vorbei weht und auf einmal hat man einen ganzen Blumenstrauß an Erinnerungen wieder vor seinem geistigen Auge. Und so mache ich das mit Filmfiguren oder mit Theaterfiguren, wenn ich sie spiele, dass ich mir einen Duft herausschnuppere und den lege ich mir immer an, wenn ich in der Rolle bin.
Ach so, ein bestimmtes Parfum dann?
Ja.
Okay, also wenn Sie Ludwig II. Spielen, haben Sie ein anderes Parfum genommen, als wenn Sie bei Babylon Berlin wilde Schauspieler sind.
Absolut, ich habe einmal ein Parfum zweimal verwendet, aber nur aus Neugierde, was das mit den Figuren macht.
Okay, haben Sie einen Lieblingsgeruch? Also ich meine jetzt nicht eine Marke, sondern... was ist den Rosinenkuchen der Oma oder irgendwas, wo Sie was mit verbinden?
Ja, klar.
Zum Beispiel?
Alles, was ich in meiner Kindheit, also wie meine Oma Kaffee gemahlen hat und der Duft kam irgendwie aus der Küche zu uns.
Ich mag zum Beispiel den Geruch im Buchladen.
Ja.
Das ist was ganz Spezifisches. Kennen Sie das?
Ja,
das
stimmt. Ja, ich habe jetzt gemerkt, wie schön ein frisch gedrucktes Buch riechen kann. Das ist auch nicht schlecht.
Sabine Tambrea in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Sabine Tambrea, verheiratet übrigens mit der Schauspielkollegin Alice Dwyer. Und sie spielt ebenfalls in vielen erfolgreichen Fernsehfilmen mit. Und kennengelernt haben sich die beiden tatsächlich am Set, als sie ein Liebespaar spielten. Haben Sie Ihre Rolle zu sehr verinnerlicht damals?
Nee, gar nicht, sonst wären wir jetzt in der Psychiatrie oder tot.
Denn das war kein sehr schöner Liebesfilm. Nein, sie hatten eine sehr zweifelhafte Rolle da.
Genau, das ging nicht gut aus. Also zum Glück sind wir professionell genug, um zwischen Rolle und Privat zu trennen. Und deshalb hatten wir als Paar auch eine Chance nach Abschluss der Dreharbeiten.
Wenn zwei so erfolgreiche Schauspieler zusammenleben, dann heißt das ja auch, dass beide immer reisen müssen und auf Dreharbeiten sind. Wie oft sehen Sie sich dann überhaupt?
Wir haben vor 3 Jahren geheiratet und da haben wir mal herausgerechnet, dass wir bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, nicht länger als 8 Tage uns nicht gesehen haben.
Ach so.
Also wir haben es bis jetzt immer geschafft, dass wir beieinander sind oder nachreisen und so besuche ich Sie am Set und Sie mich und wir dürfen ganz viele tolle Städte gemeinsam erleben.
Und wenn Sie gemeinsam durch die Straßen gehen, wer von Ihnen wird öfter angesprochen?
Vor kurzem kam ein Netflix-Film von Alice raus, da wurde sie öfter erkannt. Als Kudamm rauskam, wurde ich öfter erkannt. Das hält sich eigentlich ganz gut die Waage.
Und Sie haben immer Autogrammkarten dabei?
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Wer das denn für eine Art? Ja, natürlich, hier, bitteschön.
Nein, das finden Sie. Nee. Jetzt spielen wir Gianna Nannini für Sie. Warum dieser Titel?
Ja, nächstes Jahr kommt ein toller Film raus in einem Land, das es nicht mehr gibt. Und
in einem Land, das es nicht mehr gibt?
Genau, die DDR.
Ach so. Und aber was hat Gianna Nannini mit der DDR zu tun?
Ja, langsam. Ich hasse es zu tanzen. Ich tanze nicht.
Mhm.
Nie. Und jetzt hatte
Sie
ich bei
lieben
den
die Musik, aber Sie hassen
ich liebe
es
die
zu
Musik,
tanzen?
Ja. Ich habe zu lange Arme, ich weiß nicht wohin damit und dann verletze ich jemanden. Ich mag nicht so Freestyle tanzen. Und zu diesem Lied musste ich tanzen in diesem Film und zwar alleine und zwar so, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das verbinde ich mit diesem Lied, das endlich loslassen können.
Bello Impossibile, Gianna Nannini, getanzt von Sabine Tambrea.
Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte.
Wir haben gehört, sein Vater ist für Sabine Tambrea ein Held, weil er es eben damals gewagt hat, aus Rumänien zu flüchten und er so eben seinen Kindern eine bessere Lebensperspektive geben konnte. Ich habe den Eindruck, das hat sie geprägt bis heute?
Ja, nicht nur um etwas nicht selbstverständlich zu nehmen, sondern auch einfach dankbar zu sein für den Einsatz, den jemand zeigt, ohne eine Garantie, dass es gut geht. Und das ist für mich absolut heldenhaft.
Also das Leben in Deutschland ist für Sie eben nicht als Selbstverständlichkeit einfach so in den Schoß gefallen?
Nein, auf keinen Fall. Ich hatte zwar absolutes Glück, wunderbar aufgenommen worden zu sein und an fantastische Menschen zu geraten, die mich immer unterstützt haben, aber ich habe zu jedem Zeitpunkt vor Augen, dass es auch anders hätte laufen können. Das macht einfach ein Bewusstsein.
Warum ist es bei Ihnen so wunderbar gelaufen, was bei anderen vielleicht nicht so funktioniert? Die Integration in dieses fremde Land.
Rückblickend kann man es ganz leicht benennen. Ich meine, natürlich hatte ich auch Phasen, wo ich Angst hatte und nicht wusste, wie es weitergeht. Und dann habe ich es da an der Schauspielschule nicht geschafft. Ist es jetzt zu Ende? Also wie gesagt, rückblickend ist es leicht zu sagen. Und jetzt kann ich zusammenfassend sagen, ich hatte immer eine Person, die genau zur rechten Zeit mir die Hand gereicht hat und mich weitergebracht hat. Manchmal sieht man es nicht oder kann es nicht benennen, wenn so etwas passiert, sondern erst Jahre später. Und deshalb muss man einfach zuversichtlich sein und einfach hoffen, dass es schon so kommt, wie es vielleicht richtig ist.
Sie mischen sich auch gelegentlich in aktuelle gesellschaftliche Debatten ein. Warum ist Ihnen das wichtig?
Weil ich als Schauspieler nicht nur eine Verantwortung für die Verkaufszahlen meiner Filme oder Bücher oder was trage, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Ich sag mal, die Künstlerriege oder die Schauspielerriege hat ein bisschen gelitten, weil viele Schauspieler etwas zu unreflektiert in letzter Zeit auch mal den Mund aufmachen, einfach nur aus Prinzip, dass sie etwas sagen. Also ich meine jetzt spezifisch dieses alles dicht machen. Klar kann man einfach etwas benennen, was einem falsch vorkommt, aber ich finde, als Künstler hat man zwar die Verpflichtung, etwas zu benennen, aber nicht ohne zur gleichen Zeit auch den Ansatz einer Lösung oder zumindest ein wenig Hoffnung zu geben. Also für mich reicht es nicht einfach zu sagen, soll ich benennen das, weil ich darf das, und das ist mir einfach ein bisschen zu stillos und wird auch dem ideellen Wert von Kultur nicht gerecht, weil wir müssen immer ein bisschen Hoffnung spenden zur gleichen Zeit.
Also Hoffnung spenden ist für Sie ein Teil Ihrer Arbeit oder das Ziel Ihrer Arbeit oder wie?
Ja, das ist für mich Kunst und Kultur. Ich meine, da draußen gibt es genügend, was uns resignieren lässt und was uns die Träume erstickt. Und für mich ist die Kunst das, was Flügel verleiht. Und da sollte der Flug nach oben gehen und nie Richtung Boden.
Und kann ich hier jetzt nochmal eine Kurve zu dem Buch kriegen? Diese Haltung, ist es letztlich auch die Absicht des Buches?
Ja, die guten Gedanken.
Sabine Tambrea in HR1. Nachtleben also heißt der erste Roman von Sabine Tambrea. Ehrlich gesagt, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie das als Film funktionieren soll. Aber ja, es geht ja sehr um die Gedankenwelt von Anne und Anno. Es wird verfilmt werden, denn Sie haben ja sogar zuerst die Drehbuchfassung geschrieben und dann den Roman. Also genau. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu?
Ist es, weil das einfach meine Sprache ist, in der ich täglich am Set denke. Und ja, so habe ich gelernt, mittlerweile künstlerisch zu denken in Form eines Drehbuchs oder eines Textbuchs. Nachdem das Drehbuch fertig war und der ganze Soundtrack auch schon aufgenommen wurde von mir selbst, dachte ich mir, dass ich total Lust habe, diese Geschichte weiterzuentdecken und zu gucken, wie weit kann man es noch treiben und das in eine schöne romantische Sprache einfach verpacken kann.
Also das Buch geht dann über den Film hinaus, oder wie?
Ja, es ist eine Erweiterung des Drehbuchs. Und das Drehbuch habe ich dann wieder zurückaktualisiert, als der Roman fertig war. Und
so müsste man jetzt zuerst den Film gucken? Oder
ja.
Ist aber das Buch normalerweise zuerst da.
Egal, es okay. Ist mir egal, in welcher Reihenfolge. Mhm. Fakt ist, natürlich ist es ein Traum von mir, das zu verfilmen. Ich meine, warum sollte ich 6 Jahre Arbeit irgendwie so... Nee, ich will es natürlich selbst in die Hand nehmen. Und entweder wir stürzen mit vollem Risiko ab oder gar nicht. Es gibt sehr, sehr große Traumbilder und das wären sehr teure Einstellungen.
Mhm. Ja. Gut, also das ist jetzt noch Science-Fiction sozusagen.
Absolut, ja.
Ich drücke die Daumen, dass es mal Wirklichkeit wird mit dem Film. Wann können wir Sie denn das nächste Mal im Kino oder Fernsehen sehen?
Nächstes Jahr in einem Land, das es nicht mehr gibt. Und nächstes Jahr darf ich dann einen fantastischen Roman mitverfilmen als Darsteller. Der heißt Die Herrlichkeit des Lebens und handelt von den letzten Jahren Franz Kafkas.
Das wow.
Ist die nächste große Aufgabe.
Also sich in Franz Kafka reindenken, ist sicherlich eine Herausforderung.
Ja, mehr noch, als sich in meinen Kopf hineinzudenken. Das wird noch zu knacken sein.
Sind Sie dann der alte Kafka?
Ja, wieso? Ich komme so langsam ins richtige Alter.
Da brauchen Sie aber einen guten Maskenbildner, oder?
Es gibt sehr, sehr viele sehr gute Maskenbildner in Deutschland.
Sabine Tambrea, herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren im HR1 Talk.
Ich danke Ihnen.
Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ja, ich habe jetzt nur eine Seite aus meinem Roman. Okay, ich mache einfach. Durch die Luke des Dachbodens stiegen sie in den Himmel. Die Stadt war leise von dort oben. Oft schwebten sie in diesen Höhen. Obwohl sie darunter fest in ihrer Wohnung schliefen, so flogen die Gedanken an sich selbst im Traum weit über ihre Stadt hinweg, ohne jegliche Beschwernis. Sie fanden ineinander das, was alle immer suchen, und hielten es mit offenen Händen still bei sich, beschützt, behütet.
Das trägt er mit geschlossenen Augen vor. Sabine Tambrea kann sein Buch auswendig nachleben.
Hab ja auch lang genug dran gearbeitet.
Herzlichen Dank. Mit diesen Worten gehen wir diesen Sonntag. Mein Name Uwe Bernd. Danke nochmal für den Besuch. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
HR1. Genau meins.